Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Spezialausgabe Daily Weltwoche. Heute haben wir zu Gast eingeschaltet Pierre Heumann. Pierre Heumann ist einer der ausgewiesensten Nahost-Korrespondenten überhaupt, nicht nur aus der Schweiz. Seit über 30 Jahren ist er fast permanent in Israel und in der Region unterwegs. Und als kleine Einleitung, Pierre Heumann hat mich schon im Studium sehr beeinflusst durch das Buch hier, das er geschrieben hat. Israel entstand in Basel. Das hat mich sehr geprägt bei meinen Studien selbst an der Universität Bern. Und es ist ein Zeugnis dafür, wie sehr er sich mit diesem Land auseinandergesetzt hat und auseinandersetzt bis heute. Pierre, herzlich willkommen.
Schöne Grüße nach Zürich und danke für die freundliche Einleitung.
Gerne. Habe erfahren, das war die sechste Nacht im Bunker für dich, letzte Nacht.
Ja, das war so, muss vielleicht ein bisschen ausholen. Also wir wohnen im sechsten Stock, das heißt, wir müssen 7 Stockwerke nach unten gehen und dann ist die ganze Hausgemeinschaft ist dort versammelt. Und dann, man wird etwa 10 Minuten im Voraus, bekommt man eine Nachricht übers Handy vom Zivilschutz. Man hat aber jetzt noch 10 Minuten Zeit. Und dann geht man halt runter und schließt die beiden Eisentüren zu und dann ist man eingeschlossen, bis wieder Entwarnung kommt. Jetzt diese beiden Nächte, und das nervt eigentlich, da ist nichts passiert in unserer Gegend. Das heißt, wir sind runtergegangen, weil die Gefahr bestand, dass eine Rakete irgendwo in der Gegend oder bei uns niedergeht. Nach einer Viertelstunde wurden wir wieder entlassen vom Zivilschutz. Wir können wieder nach Hause. Und dann nach etwa einer halben Stunde Schlaf, dasselbe Prozedere, wieder Hinweis. So, ja, aber
hat man in diesen Schutzräumen, hat man da Kontakt zur Außenwelt? Gibt es Kontakt? Hat man zum Beispiel Internet?
Ja, wir haben Internet und können über Handy können wir Fernsehen sehen. Die sind immer sehr schnell und aktuell und zeigen die Bilder. Was aber auffällt, ist, dass erstens die Zahl der Salven abgenommen hat und dass sie eigentlich in den letzten 2 Tagen keinen Schaden oder keinen großen Schaden angerichtet haben.
Nun hat ja der geistige Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, hat gestern Nacht auf X gepostet, Zitat, die Schlacht beginnt. Weiteres Zitat, wir müssen dem zionistischen Terrorregime eine starke Antwort geben. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die US-Botschaft ihre Räume, ihre Institution geschlossen hat, bis auf Weiteres diese Woche. Was hat der Iran noch im Köcher? Was wird noch erwartet in der Bevölkerung? Was hörst du von der Regierung?
Ich glaube, das Einfachste für Teheran oder für das Regime wäre, wenn er Israel außerhalb Israels angreift. Also Botschaften in Europa oder in Amerika oder die Fluggesellschaft El Al, wobei die fliegt im Moment nicht oder ganz selten. So wie es aussieht, gehen dem Iran langsam die ballistischen Raketen aus. Oder, das ist die eine Möglichkeit, oder er spart sie absichtlich, um diesen Konflikt in die Länge zu ziehen und Israel in einen Abnutzungskrieg zu zwingen. Das sind die beiden Möglichkeiten. Die Israelis sagen, sie hätten 40% der Raketen und Raketenabschussrampen bereits zerstört. Wenn das stimmt, dann hat der Iran wirklich ein Problem, Israel stärker anzugreifen. Und deshalb kann er eben Ziele im Ausland attackieren oder mit Cyber kann er Israel angreifen, da sind die Iraner sehr stark und Israel auch verletzlich, wie alle Länder. Also das sind eigentlich die beiden Möglichkeiten, die ich sehe.
Man hört, dass eine überwältigende Mehrheit der Israelis hinter diesem Präventivkrieg steht. Man muss auch betonen, der Iran, sowie alle ihre Stellvertreter, die Terrororganisationen Hamas, Hezbollah, die Houthis, Sie wollen ganz explizit, das sagen sie seit Jahr und Tag, die Zerstörung Israels. Das heißt, sie wollen Israel auslöschen. Nun hat Israel die Initiative ergriffen und das Hauptziel ist ja bekanntermaßen die Zerstörung der Nuklearanlagen, zweitens Irans Mittelstrecken oder Raketen und ihre Abschussbasen und drittens haben sie die militärische Führung dezimiert. Das haben wir ähnlich schon gesehen bei der Hezbollah. Also die obersten Chargen sind eigentlich getötet worden ist und werden auch fortlaufend wieder weiter getötet. Wird Netanyahu, was ist die Meinung jetzt im Volk und was hört man, wird Netanyahu jetzt weitergehen? Will er einen Regime-Change provozieren? Wie ist die Lage? Was hörst du von den offiziellen Stellen?
Also ein Regimewechsel ist natürlich, oder natürlich ist der Traum der israelischen Regierung und auch, ich würde sagen, der meisten Israelis, die diesen Krieg zu 80%, fast 80% unterstützen, gutheißen, jetzt noch am Anfang. Ob der Regimewechsel möglich ist, das ist schwierig zu sagen im Moment, weil es wurden zwar wichtige Berater von Khomeini wurden gezielt getötet, gleich am Anfang des Kriegs und die Nachfolger wurden dann gleich wieder getötet, aber er hat immer noch einen kleinen Kreis von Vertrauten, von Beratern um sich. Und was schwierig ist abzuschätzen im Moment, ist, wie stark der Rückhalt des Regimes im Volk ist im Moment, weil es ist möglich, dass durch den israelischen Angriff und durch die Schäden, die dadurch angerichtet werden, dass sich da eine Art Schulterschluss ergibt, der auch von Leuten getragen wird, die eher regimekritisch eingestellt sind.
Es ist ja interessant, wenn man den Verlauf dieses Regimes anschaut, das seit 46 Jahren an der Macht ist. Es gab ja immer wieder Widerstand. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt eine westliche Demokratie installieren wollte, aber man wollte eine Öffnung. Man hatte das mit Khatami, man hatte das mit in 1999 gab es Aufstände und dann insbesondere 2009 in dieser grünen Bewegung und dann jetzt jüngst wieder 2022. Und jedes Mal hat das Regime gewonnen. Also das mit brutalsten Mitteln. Du warst im Iran, ich war im Iran. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen 2009, wie brutal diese Institutionen, namentlich die Basiji, gegen diese Demonstranten, namentlich junge Demonstranten und Demonstrantinnen vorgegangen sind. Sie sind also eingeschüchtert. Und die Frage steht jetzt im Raum, ist überhaupt der Mut und das Potenzial da gegen diese wahrscheinlich noch intakten Institutionen, Repressionsinstitutionen im Iran vorzugehen oder aufzustehen. Hast du etwas gehört von deinen Kontakten im Iran? Ist dieser Wille da? Ist man näher gerückt an einen Volksaufstand?
Das ist eben die Frage, die ich vorhin angesprochen habe. Das ist im Moment noch schwierig zu beurteilen, glaube ich, weil man nicht weiß, wie sich diese Angriffe Israels, die recht massiv sind und die auch nicht nur die Elite betreffen, sondern auch extrem wichtige Anlagen und Institutionen des Regimes. Aber ich würde nicht ausschließen, dass sich das Volk jetzt geschlossen oder geschlossener hinter das Regime steht, was ich vorhin gesagt habe. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das Regime weiß, wie man eine Revolution durchführt, hat mir mal ein Iraner gesagt. Und weil die das genau wissen, wird es nicht ohne weiteres möglich sein, dieses Regime erneut zu stürzen, weil sie haben ja auch sie haben eine spezielle Armee, die diese Revolution schützen soll. Und die ist zwar angeschlagen, weil führende Köpfe weg sind, aber die Basis ist immer noch da und die Brutalität auch.
Nun ist, was natürlich the big snoring elephant in the middle of the room ist, sind die USA, ist Donald Trump. Wie wird er sich weiter verhalten? Ganz offiziell sagt man ja, man ist nicht beteiligt am Krieg, zumindest nicht am Angriffskrieg. Man hilft den Israeli bei der Verteidigung. Nun merkt man klar, dass Trump den Ton verschärft. Als er abgereist ist beim G7-Gipfel vor 2 Tagen in Kanada, hat er gesagt, hat er Macron, den französischen Präsidenten, korrigiert, es gehe nicht um einen Waffenstillstand, es gehe um etwas viel Größeres. Gestern postete er auf seinem Social-Media-Kanal, er wolle eine bedingungslose Kapitulation vom Iran. Was könnte das heißen? Was denkt man jetzt in Israel? Was hört man dazu? Würde das heißen einfach Kapitulation, komplette Kapitulation des Atomwaffensystems? Oder geht es weiter, komplette Entwaffnung also der gesamten Armee? Oder sogar, dass die Macht, dieses Mullah-Regime, offiziell abdankt?
Ich würde nicht so weit gehen. Ich glaube, was Trump möchte, ist einen Deal, in dem Teheran sagt, okay, wir akzeptieren die Bedingung, dass wir keine Anreicherungsanlagen auf unserem Territorium haben. Das war ja auch der Streitpunkt, warum diese Verhandlungen, die am letzten Sonntag hätten in die 6. Runde gehen sollen, also 2 Tage vor dem Angriff Israels, dass die gescheitert sind, weil die Iraner sind nicht bereit, bisher wenigstens auf die Anreicherung zu verzichten. Also ich glaube nicht, dass eine Entwaffnung des Regimes oder eine Abdankung des Regimes im Moment ein realistisches Ziel ist, weder für die USA noch für Netanyahu.
Sprechen wir von der wahren Entwaffnung. Was hier fehlt, das zentrale Puzzlestück, ist das sogenannte Fardo. Das heißt, die Atomanlagen, die tief in der Erde liegen. Ganz offensichtlich sagen die Israelis selbst, sie haben nicht die Mittel, selbst diese tief liegenden Bunker zu zerstören. Da bräuchten sie, und da sind jetzt alle Augen gerichtet, auf die Whiteman Air Force Base in Missouri, wo die B-2-Bomber stehen. Das würde heißen, sie könnten solche bunkerknackende Bomben nicht nur tragen, sondern eben auch abwerfen. Und das würde heißen, ein 30-stündiges Unternehmen, also hin und her fliegen, also eine Riesensache. Erwartet man eigentlich in Israel jetzt von der US-Regierung, dass sie diesen Job fertig macht und diese
Bomben? Man hofft es zumindest, und man würde, ich würde sagen, die meisten nehmen an, dass das passieren wird, und sicher die Regierung rechnet damit, weil, wie du gesagt hast, alleine könnten die Israelis das nicht machen. Sie haben zwar wichtige Anlagen, vielleicht nicht zerstört, aber so stark beschädigt, dass sie über Monate hinweg nicht mehr einsetzbar sind. Und meine Vermutung ist, dass diese bunkerbrechende Bombe, dass die eingesetzt wird von den Amerikanern, ich sage das ohne Wissen, aber ich sage das aufgrund der Äußerungen von Donald Trump in den letzten Stunden und Tagen.
War ja wieder einmal mehr erstaunlich, was die israelischen Geheimdienste, natürlich mit der Arbeit von Kollaborateuren im Iran, geleistet haben. Ohne auf die Details einzugehen, konkret zur Frage, wäre es möglich, dass israelische Kommandos sich dieser Fardo-Einrichtung annehmen könnten und ohne Bombe, aber surplus, wenn das Regime so geschwächt ist, dass man sie mit einer Kommandoaktion zerstören könnte? Oder ist das absolut illusorisch?
Scheint mir schwierig zu sein, weil die sind ziemlich tief unter der Erde. Und das müsste ja eine super Geheimaktion sein. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Anreicherungsanlage, die zentral ist für den Iran, dass die auch entsprechend stark bewacht wird. Ich glaube, da braucht es eine Bombe der Amerikaner. Ohne diese Bombe scheint mir das möglich. Aber der Mossad ist immer wieder für Überraschungen gut, wie man jetzt gesehen hat. Das zeigt auch, dass dieser ganze Angriff, der war nicht eine Sache, der wurde nicht während ein paar Tagen vorbereitet, sondern während Monaten und wahrscheinlich noch länger. Das war eine hochkomplexe Aktion, über die man im Moment noch viel zu wenig Details weiß, um das richtig einschätzen zu können.
Zum Schluss ein Wort zu den Reaktionen im Ausland, namentlich im Westen. Wir erinnern uns, 7. Oktober, der Angriff von Hamas auf Israel mit 1300 Menschenopfer, brutalsten Szenen, Massenvergewaltigungen, Verschleppung von Menschen. Es sind immer noch ungefähr 50 Menschen, werden von den Hamas in den Tunnels als Geiseln gehalten. Es droht immer vergessen zu gehen, wenn man die Nachrichten sieht, weil die Kritik gegen Israel natürlich massiv zugenommen hat. Man sieht die Gaza-Demonstrationen hier. Und jetzt scheint sich das Blatt, zumindest was den Iran betrifft, gewendet zu haben. Die westlichen Mächte, man sah das auch im G7-Gipfel, stehen hinter Israel und sagen, Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen. Und eigentlich das markanteste Statement kam vom deutschen Bundeskanzler Merz. Und der sagte, dass Israel die, Zitat, Drecksarbeit für den ganzen Westen mache. Zitat, ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt haben, das zu machen. Wir hätten sonst, und das ist entscheidend, was er da sagt, wir hätten sonst möglicherweise Monate und Jahre weiter diesen Terror dieses Regimes gesehen und dann möglicherweise noch mit einer Atomwaffe in der Hand. Wenn man das hört, was mir sofort in den Sinn kommt, ist eigentlich, das ist ein Eingeständnis, dass die jahrelangen Verhandlungen mit Iran, ich würde sagen, Eiertanz um dieses Atomprogramm eigentlich zu nichts geführt haben. Das ist ein Eingeständnis, dass der Iran den Westen eigentlich hinters Licht geführt hat. Was ist die Meinung in Israel dazu?
Genau so, wie du es jetzt geschildert hast. In Israel hat man ohnehin, unabhängig jetzt von Iran oder Hamas oder Houthis oder Hezbollah, hat man den Eindruck, dass der Westen naiv sei und schönen Worten der Terroristen glaubt. Und der Unterschied zwischen der Kritik an Israel wegen des Gaza-Kriegs und der Sympathie für den oder das Verständnis für den jetzigen Iran-Krieg. Ich glaube, der Unterschied ist folgender. Gaza war eine Angelegenheit, die nur Israel und Israelis bedroht hat. Das hat einen in Frankfurt oder in Berlin oder in Zürich wenig gekümmert und in Paris auch nicht. Wenn man von den Demonstrationen von Palästinensern absieht, aber das war doch begrenzt. Diese atomare Aufrüstung von Teheran, die bedroht nicht nur Israel und auch die anderen Länder in der Region, Saudi-Arabien vor allem, aber die könnte mit den Langstreckenraketen, die Iraner haben, jetzt haben sie weniger als noch am 12. Juni, diese könnte auch Europa bedrohen und deshalb das Wort von der Drecksarbeit, das du von Merz zitiert hast, deshalb hat man auch aus eigenem Interesse Verständnis für das Vorgehen und vielleicht ist man sogar froh darüber, dass Israel diese Maske Ayatollahs entlarvt hat.
Pierre, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Aus der ersten Reihe, aus der Front, aus der Heimatfront in Israel. Eine letzte Frage. Wie hältst du und deine Familie das eigentlich aus, all die Jahre mit diesen Gefahren zu leben? Du hast richtig gesagt, die Hamas war für Europa nie ein Problem, aber für Israel sehr wohl. Seit 2006 kamen eigentlich nonstop, das wurde ja nicht berichtet in den Mainstream-Medien, eigentlich fast täglich feuerten sie Raketen auf Israel, weniger heftige Raketen als jetzt die Iraner. Wie hältst du und die israelische Bevölkerung eigentlich diesen Dauerterror aus? Was ist dein, zum Schluss vielleicht dein Lebensmotto, dein Rezept, diesen täglichen Wahnsinn eigentlich doch mit Normalität dann wieder zu leben?
Mit einem gewissen Zynismus, wenigstens, was ich sagen kann. Und auch ein gewisses Vertrauen in die Abwehr, in die Bereitschaft der Armee, gegen diese Gefahr vorzugehen. Klappt nicht immer, es ist nicht wasserdicht, aber es gibt doch Indizien, dass sie das im Griff haben. Und wenn ich jetzt über die Bevölkerung sprechen kann, die israelische Bevölkerung hat eine immense Widerstandskraft. Resilience nennt man das, glaube ich, in der englischen.
Resilience, ja. Yeah, yeah.
Resilience, sorry. Und die ist enorm, die ist immer wieder erstaunlich, weil so alle paar Monate oder Jahre kommt so ein neuer Schlag gegen Israel, der auch enorme wirtschaftliche Folgen hat. Wenn ich jetzt nur schon an die Schäden denke, die die iranischen Bomben hier angerichtet haben, es sind Hunderte, wenn nicht Tausende von Leuten obdachlos im Moment. Und ohne dass der Staat hier im Moment groß hilft. Aber die Leute nehmen das in diesem Fall hin, weil sie wissen, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das durchhalten. Und wir müssen das, sie wissen auch, dass Amerika im Moment bei der Verteidigung, bei der Abwehr hilft. Über andere Länder ist im Moment nichts bekannt. Aber die Hauptlast liegt bei Israel und bei den Israelis. Und sie tragen das mit einer Gelassenheit, würde ich fast sagen, die in anderen Ländern wahrscheinlich nicht so schnell entdeckt werden kann.
Herzlichen Dank, Pierre. Wir bleiben dran und hoffentlich sprechen wir uns bald wieder.
Danke für das Gespräch.